Bevor es losgeht mit dieser Episode, noch ein Hinweis zum nächsten AHA-Festival. Es findet ja schon sehr bald statt, am 24. und 25. Januar im Südpol in Luzern. Das ganze Programm findet ihr hier in den Shownotes und auch den Ticket-Link findet ihr da. Dieses Jahr gibt es Vorträge zu Extremismus, zu Popmusik, zu KI und zur USA, um die Sprache der Tiere oder auch um den Tod. Es würde uns sehr freuen, auch unsere Podcast-HörerInnen live im Publikum zu haben. Wir sehen uns. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Lecture.
Grob gesagt, wenn man fragt, was machen eigentlich Datenhändler, dann machen Datenhändler drei Dinge. Erstens, sie sammeln Daten. Das zweite, was sie machen, ist, sie verknüpfen Daten. Was sie aber vor allen Dingen machen, ist, dass sie diese Daten analysieren, um Rückschlüsse daraus zu ziehen. Wenn wir an Daten denken, dann denken wir eigentlich nur über die Daten, die wir mehr oder weniger bewusst teilen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Dazu kommen Daten, die automatisch aufgezeichnet werden. Und dann noch eine dritte Kategorie, datenbasierte Rückschlüsse und Vorhersagen, Muster, die aus all diesen Datensätzen gezogen werden können. Diese Rückschlüsse können stimmen, sie können aber auch völlig falsch sein. Das wird oft ein bisschen verschwiegen. Dieselben Firmen, die das Internet dominieren, sind jetzt auch die großen Firmen, die den KI-Markt dominieren.
Das sagt Friederike Kaltheuner. Friederike Kaltheuner studierte Internetwissenschaften an der University of Oxford. Und sie war Gründungsdirektorin des Europäischen KI-Fonds, einer Initiative zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Europa. Danach war sie Direktorin für Technologie und Menschenrechte bei Human Rights Watch. Heute arbeitet sie an der Schnittstelle von neuen Technologien, Ethik und Rechten. Am AHA-Festival im Januar 2024 hat sie uns erklärt, wie der Handel mit Daten funktioniert und warum er durch die Politik geregelt und beobachtet werden muss. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
Seit ich denken kann, oder zumindest seit ich 2012 Internetwissenschaften studiert habe, fasziniert mich das Thema personalisierte Online-Werbung. Hier sind ein paar Beispiele, die ich über die Jahre gesammelt habe. Die Beispiele sind von 2012 und nicht nur von mir, sondern auch von ehemaligen Kommilitonen. Sie sehen unten rechts eine Werbung für Schönheits-OP am Fuß. Oben rechts eine Werbung, die suggeriert, dass ich meinen Job hasse und eine gute Teilnehmerin für eine Studie zu Ängsten wäre. Und unten links mein absoluter Favorit, eine Kombination aus Werbung für eine schwule Dating-Website und eine Online-Community für katholische Priester. Diese Beispiele sind natürlich lustig, sie sind aber auch unheimlich. Was man sich fragt oder was ich mich frage, wenn ich solche Werbung sehe, ist das jetzt völlig willkürlich oder wissen die Werbetreibenden etwas über mich, was ich vielleicht noch nicht mal selbst über mich erkannt habe? Das Thema interessiert mich wissenschaftlich. Ich arbeite zur Regulierung, zu Themen wie KI, Plattformen und Daten. Aber es interessiert mich auch aus einer feministischen Perspektive. Mir fiel immer wieder auf, über die Jahre, dass gerade in besonders stressigen Zeiten oder wenn ich gestresst war, ich nur so mit Diät- und Schlankheitskur-Werbung bombardiert wurde. Hier auch nochmal zwei Beispiele. Genau, man liest Nachrichten, Spiegel Online, Zeit Online und es geht dann irgendwie doch um Abnehmen und Frauenthemen. Als ich 2018 bei der internationalen NGO Privacy International die Abteilung für Datenmissbrauch geleitet habe, ging ich dem Thema zusammen mit einem Team aus Juristen und Informatikern auf den Grund. Wir kennen es alle, die überaus lästigen Cookie-Banner, die einem auf fast jeder Webseite begegnen. Was passiert eigentlich, wenn man genervt Ja klickt oder, wie Sie hier in dem Beispiel von 2018 sehen, wenn es überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, überhaupt Nein zu sagen? 2018 war ein besonderes Jahr, denn es war auch das Jahr, in dem die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat. Dazu später noch mehr. Eine positive Eigenschaft dieser Verordnung ist, dass sie die Auskunftsrechte für Menschen gestärkt hat. Und genau davon haben wir Gebrauch gemacht. Wir haben eine Werbefirma, in diesem Fall die Firma Quantcast, einfach mal gefragt, was sie denn für Daten über mich gesammelt hat. Und das hier war das Ergebnis. Das hier ist eine unendlich lange Excel-Tabelle, 5300 Zeilen und 64 Spalten. Und dieser Screenshot ist natürlich ganz bewusst unscharf, denn die Informationen sind ganz schön persönlich. Man sieht ganz links sogenannte Timestamps, also die genaue Uhrzeit bis auf Sekunden, genau an dem ich bestimmte Webseiten besucht habe, Webseiten-URLs, die IP-Adresse, von der ich die Website geöffnet habe und noch eine Reihe anderer Informationen, sogenannte Metadaten, die Informationen über meinen Browser ausgeben. URLs, für diejenigen von Ihnen, die das nicht wissen, sind natürlich die Adressen von Internetseiten. Sie verraten aber ganz schön viele sensible Informationen. Sie zeigen nicht nur, auf welchen Webseiten ich war, zum Beispiel Spiegel Online oder Zeit Online, sondern der URL beinhaltet auch exakt, auf welcher Seite welchen genauen Artikel ich gelesen habe. Oder wenn wir uns zum Beispiel über Krankheiten informieren, genau über welche Krankheit wir uns informieren. Diese Daten hier enthalten nicht nur die Nachrichtenseiten, die ich gelesen hatte damals, sondern auch Details zu Flugbuchungen, inklusive erste oder zweite Klasse mit Kindern oder ohne, Restaurantreservierungen, sogar Wörter, die ich online von Englisch auf Deutsch und andersrum übersetzt habe. Wenn Sie meinen, das hört sich unheimlich an, dann geht es jetzt noch weiter. Mir wurden nämlich noch mehr Daten mitgeteilt. Wie Sie hier sehen, das sind statistische Rückschlüsse, die über mich gezogen wurden. Mein Haushaltseinkommen, geschätzt in US-Dollar und im britischen Pfund. Ob ich Kinder habe, mein Geschlecht und mein Bildungsgrad. Und dazu kam noch eine lange Liste an weiteren Kategorien, sogenannte Segmente, die von anderen Datenhändlern, wie zum Beispiel den Firmen Axiom und Oracle, aber auch Mastercard oder Kredit- und Scoring-Institute wie Experian, die sind in England sehr aktiv, bereitgestellt wurden. Diese Segmente wurden mir, also beziehungsweise meinem Browser, Werbe-ID zugeordnet. Viele dieser Kategorien sind sehr unspezifisch. Ich glaube, ich erinnere mich eins hier, ich weiß nicht, ob das im Screenshot ist, Interesse an einer Reise nach Kanada. Das stimmte, ich hatte zu der Zeit eine berufliche Reise nach Kanada geplant. Andere wiederum waren seltsam spezifisch. Das ist eine Kategorie gewesen, häufige Transaktionen in Bagel-Restaurants. Ich erinnerte mich an einen lustigen Samstagabend, wo ich vielleicht mehrfach Bagels gekauft habe. Wiederum andere Kategorien waren einfach nur vollkommen falsch. Ich wurde kategorisiert als City Prosperity World Class Wealth. Und ich wünschte, das wäre wahr, aber es ist wirklich leider nicht wahr. Dann wiederum gab es andere Kategorien, die einfach nur hochproblematisch waren. Zum Beispiel Alcohol at Home Heavy Spenders. Also Menschen, die viel Geld für Alkohol zu Hause ausgeben. Bevor wir über moderne Datenhändler sprechen, wo diese ganzen Daten herkommen und was mit ihnen passiert, würde ich Sie gerne noch einmal kurz in die analoge Vergangenheit zurückbringen. Woher kommen alle diese Daten? Und wie werden sie zu Geld gemacht? Genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Was Sie hier sehen, das ist der Auszug einer Stasi-Unterlage des Schweizer Schriftstellers Max Frisch. Die Stasi, das ist das Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Wie Sie sich vielleicht erinnern aus dem Geschichtsunterricht, die Stasi ist bekannt dafür, einen umfangreichen Überwachungsapparat gehabt zu haben. Noch heute handelt es sich bei den Stasi-Unterlagen um einen Komplex von insgesamt 111 Kilometern Akten, zu denen auch Millionen Karteikarten, Fotografien, Filme und Videos sowie Tonaufnahmen gehören. Hier sehen Sie ein Beispiel von einem, das nennt sich ein Beobachtungsbericht, der sehr detailliert aufzeigt, wie sich jemand durch den Tag bewegt. Um 7.07 Uhr verließ das Objekt das Haus und ging zur S-Bahn Spindlerstraße. Um 12.25 Uhr verließ Sekretärin das Haus der Ministerung durch das Tor 16 und so weiter. Ich finde diese Akten faszinierend, weil sie uns ein bisschen in Erinnerung rufen, wie aufwendig und wie arbeitsintensiv es Jahrhunderte und Jahrzehnte lang war, Informationen über Menschen herauszufinden. Informationen wie, wo war die Person den Tag über? Mit wem ist sie bekannt und befreundet? Welche Bücher liest sie? Was beschäftigt sie gerade? Und wie geht es ihr gesundheitlich? Die Daten sind auch faszinierend, weil sie uns natürlich auch daran erinnern, dass all diese Informationen in den falschen Händen, in dem Fall dem Geheimdienst einer autoritären Regierung, gegen uns verwendet werden können. Kommen wir zurück zu kommerziellen Datenhändlern. Datenhändler gibt es eigentlich schon sehr lange, also kommerzielle Datenhändler. Seit Jahrzehnten sammeln sie Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen. Zum Beispiel öffentlich zugängliche Daten, Marktforschung und Zensusdaten, demografische Daten wie Adressen, Hochzeiten und Scheidungen, Ergebnisse von Meinungsumfragen, Zeitungsabonnements, Kreditkarteninformationen oder Credit-Scoring-Informationen. All diese Daten haben Datenhändler schon immer versucht, miteinander zu verknüpfen. Zum Beispiel durch Geburtsdaten, durch Telefonnummern oder auch Adressen. Nun aber leben wir im Zeitalter der Daten. Wenn wir an Daten denken, und ich fand schön, dass die Einleitung das auch gemacht hat, weil das ist nämlich wirklich so. Wenn wir an Daten denken, dann denken wir vor allen Dingen an Daten, die wir mehr oder weniger bewusst geteilt haben. Die E-Mails, die wir gesendet haben, wo wir uns angemeldet haben oder was über uns im Internet zu finden ist. In Wirklichkeit ist das aber nur die Spitze des Eisbergs. Denn fast alles, was wir tun oder auch nicht tun, generiert heute irgendwelche Daten. Wir kaufen online ein, wir informieren uns online über unsere Gesundheit, wir buchen Reisen, reservieren Tische, wir suchen nach Jobs, wir bewerben uns auf Jobs, wir haben Jobs-Interviews, wir machen Online-Therapie und beobachten unseren Zyklus in einer App. Nicht alles auf einmal, aber... Jede Website, die wir besuchen, sammelt erstmal Daten. Das kann man sehr invasiv machen, wenn man möchte, inklusive zum Beispiel, wie wir tippen, in welchem Rhythmus, wo sich die Maus befindet, wo wir uns so ein bisschen Dinge genauer angeschaut haben. Und wenn diese Website, wie alle Webseiten, die hier aufgelistet wurden, sogenannte Marketing-Tracker beinhalten, dann werden all diese Daten auch an Dritte geteilt. Auf je mehr Webseiten ein und dieselbe Tracking-Firma vertreten ist, desto mehr sind sie in der Lage, Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen miteinander zu verknüpfen. Dasselbe passiert natürlich auch auf Apps, die wir auf unserem Handy benutzen. Das hier ist eine Studie, darüber hat die Financial Times berichtet, die ich zusammen auch 2018 mit ehemaligen Kollegen durchgeführt habe. Wir haben uns angeschaut, welche Daten einige der am meisten runtergeladenen Apps zu der Zeit sogenannte Marketing-Tracker beinhalten. Und surprise, die Studie fand raus, dass nicht nur die Apps mehr Tracker beinhalten, als man denkt, sondern dass auch sehr viele dieser Apps Daten mit Facebook teilen, ohne dass man es wusste. Der Unterschied zwischen Apps und Webseiten ist, dass unser Telefon jede Menge Sensoren hat. Zum Beispiel unseren Standort kann unser Handy mitteilen. Viele Apps teilen nicht nur Daten darüber, dass wir die App benutzen oder was wir dort machen, sondern viele Apps greifen natürlich auch auf Sensoren zu, oftmals aus guten Gründen. Wenn man einen Fitness-Tracker benutzt, muss der Fitness-Tracker wissen, wo man sich bewegt, um zu messen, wie schnell man gelaufen ist. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Wenn dieselbe Firma, und hier gilt natürlich dasselbe wie auf Webseiten, auf umso mehr Apps eine Tracking-Firma Zugang hat, desto besser ist sie in der Lage, die Informationen zusammen zu einem Bild zusammenzufügen. Das ist auch ein Beispiel aus der Studie, die wir 2018 durchgeführt haben. Wenn ein und dieselbe Tracking-Firma in diesen vier unterschiedlichen Apps eingebaut ist, Qibla Connect ist eine muslimische Gebets-App, Period Tracker, eine Menstruations-App, Indeed ist eine App zur Jobsuche und My Talking Thomas eine App für Kinder. Alleine schon, wenn ich weiß, dass jemand diese Apps benutzt, daraus kann man schon ganz schön viele Rückschlüsse ziehen. Die Person ist höchstwahrscheinlich muslimisch, hat eine Periode, interessiert sich für neue Jobs und hat ein Kind. Nur mal so, um das als Beispiel zu nennen. Dazu kommt natürlich auch noch, das ist einer meiner Lieblings-Twitter-Accounts, dazu kommt natürlich auch noch, dass immer mehr Geräte, die uns umgeben, Daten sammeln. Es gibt mittlerweile Haarbürsten mit Internetanschluss und, wie zum Beispiel auch in meinem eigenen Zuhause, smarte Lampen und smarte Lautsprecher, die mit dem Internet verbunden sind und Mikrofone haben. Das hier ist total spannend. Das ist nämlich ein Haftbefehl aus den USA, der sich auf Daten bezieht, die von einem Fitness-Tracker aufgezeichnet wurden. Fitbit ist der Fitness-Tracker und Sie sehen hier, wie in dem Haftbefehl sehr genau aufgeführt wurde, dass hier der Verdächtige sich nicht bewegt hat oder sehr aktiv war in einer gewissen Zeit. Nur um nochmal zu zeigen, all die Geräte, die wir benutzen, zeichnen diese Daten auf. Und das hier ist eine Folie aus einem Vortrag von Microsoft für Polizeibehörden, der ist auch schon ein paar Jahre alt. Der zeigt, auf wie viele Datenquellen Polizisten heute zugreifen können. Natürlich mit richterlicher Befugnis im Idealfall. Sie sehen hier Überwachungskameras, Gebäude, Autos, Werkzeuge, Smart Grids, das Elektrizitätssystem. Das ist natürlich Werbematerial und eine Fantasie. Es zeigt natürlich trotzdem, was es heißt, in einer Welt aus Daten zu leben. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Wir haben gesagt, wenn wir an Daten denken, dann denken wir eigentlich nur über die Daten, die wir mehr oder weniger bewusst teilen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Dazu kommen Daten, die automatisch aufgezeichnet werden. Und dann noch eine dritte Kategorie, datenbasierte Rückschlüsse und Vorhersagen, also Muster. Vielleicht waren Sie im KI-Vortrag vorhin, Muster, die aus all diesen Datensätzen gezogen werden können. Diese Rückschlüsse können stimmen, sie können aber auch völlig falsch sein. Sie denken an meinen World-Class-Wealth, den ich immer noch leider nicht habe. Und zusammen ergeben diese Daten ein ziemlich detailliertes Bild über unser Leben, unsere Interessen, unsere Sorgen und unsere Ängste. Wolfie Christie ist einer der Experten zu dem Thema Datenhändler. Und er hat 2017 das mal so zusammengefasst in einem Bericht. Links sehen Sie die Daten, die Datenhändler schon immer seit Jahrzehnten sammeln. Und rechts sehen Sie neue digitale Datenquellen. Der Clou ist natürlich, dass diese beiden Datenquellen zusammengeführt werden. Und so ergibt sich ein ziemlich umfassendes und detailliertes Bild über Menschen, Interessen, Finanzen, Persönlichkeit, Gesundheit, Schwächen, Sorgen, Ängste. Was passiert denn mit all den Daten? Wenn man sagt, was ich gerade getan habe, dass alles, was wir tun, Daten generiert, dann hört sich das sehr schnell verschwörungstheoretisch an. So nach dem Motto, Sie wissen alles über uns und man kann alles über mich wissen. Die Realität ist natürlich, wie fast immer, wesentlich komplizierter und nuancierter. Die Daten, von denen ich eben gesprochen habe, die werden natürlich von sehr unterschiedlichen Akteuren gesammelt. Es gibt viele Daten, die verlassen unser Handy-Endgerät niemals. Wenn Sie zum Beispiel eine verschlüsselte Messaging-App benutzen, wie Signal oder auch WhatsApp, dann ist der Inhalt dieses Gesprächs wirklich privat. WhatsApp kann natürlich trotzdem Metadaten sammeln und teilt es auch mit Werbefirmen, sowas wie mit wem sprechen Sie und wie oft und wann sind Sie online. Aber der Text an sich ist verschlüsselt, um nur ein Beispiel zu geben. Und viele Daten, die in unterschiedlichen Quellen überall gesammelt werden, die werden natürlich nicht, wie bei der Stasi, in einer Akte mit unserem vollen Namen gespeichert, sondern diese Daten sind pseudonymisiert. Das heißt, sie werden nicht mit Friederike Kalthörner liest Spiegel Online gespeichert, sondern die Daten werden zusammen mit einer sogenannten Identifikationsnummer gespeichert und sind deswegen pseudonymisiert. Wenn es um Datenhändler geht, um das Thema unseres heutigen Abends, dann muss man eigentlich im Grunde nur drei Dinge verstehen. Egal, was uns erzählt wird, und hier sieht man den Meta-Gründer Mark Zuckerberg, wie er über WhatsApp spricht, bleibt das Geschäftsmodell des Internets personalisierte Werbung. Und für personalisierte Werbung braucht man jede Menge Daten. Die Umsätze der Online-Werbebranche klettern seit Jahren in immer größere Höhen. 2022 betrug sie weltweit mehr als 55 Milliarden Dollar. und die Tendenz ist rasant steigend. Die allermeisten Daten, auch wenn wir heute über sehr unterschiedliche Datenhändler reden, die allermeisten Daten haben die großen Tech-Konzerne und nutzen sie jetzt, um dadurch KI zu bauen, zum Beispiel. Diese Daten sammeln sie nicht nur auf ihren Plattformen, sondern diese Daten sammeln sie auch außerhalb ihrer Plattformen. Das ist auch eine Studie aus dem Jahr 2018. Ich komme später noch dazu, es hat sich seitdem sehr viel geändert. Die zeigt, dass Daten quasi von mehr als 88% aller Apps in einer Studie Tracker von Alphabet, also der Mutterfirma von Google, enthalten. Facebook ist in über 40% aller Apps enthalten, Twitter, jetzt X, Verizon, Microsoft etc. Also ich zeige das nur, um Ihnen nochmal zu zeigen, es gibt eine sehr, auf Englisch sagt man, einen Longtail an sehr unterschiedlichen Firmen, die Daten sammeln. Die allermeisten Daten werden von den großen Firmen gesammelt. Um die dominanten Tech-Konzerne herum hat sich eine undurchsichtige und hochkomplexe Industrie aus Werbe-, Tech- und Datenfirmen entwickelt. Das ist wieder eine Grafik von Wolfie Christie, die zeigt, wie komplex und undurchsichtig diese Industrie ist. Viele Firmen in der Branche lehnen auch den Begriff Datenhändler ab und würden sich nicht so bezeichnen, sondern sie nennen sich vielleicht Technologieplattform, Infrastrukturdienstleister oder Location Intelligence Plattform. Und auch deshalb ist das Thema so unglaublich verwirrend. Grob gesagt, wenn man fragt, was machen eigentlich Datenhändler? Dann machen Datenhändler drei Dinge. Erstens, sie sammeln Daten, zum Beispiel durch Tracker auf Webseiten oder Apps oder smarten Lautsprechern zu Hause. Oder sie kaufen Daten ein, also sie sammeln Daten. Das Zweite, was sie machen, ist, sie verknüpfen Daten aus all diesen unterschiedlichen Quellen, wo sie natürlich gegenüber den großen Firmen einen Nachteil haben, einen Wettbewerbsnachteil haben, versuchen sie, diese Daten aus unterschiedlichen Quellen zu verknüpfen. Was sie aber vor allen Dingen machen, ist, dass sie diese Daten analysieren, um Rückschlüsse daraus zu ziehen. Und dafür wird auch zunehmend KI eingesetzt oder simplere Algorithmen. Diese Analysen nennen sich Zielgruppensegmente oder Audience Segments auf Englisch. Und Sie erinnern sich vielleicht an den hohen Alkoholkonsum zu Hause aus der Folie am Anfang. Also genau das hier sind Segmente. Das ist das, was Datenhändler eigentlich machen. Man muss sich diese Segmente vorstellen wie riesige Container für Gruppen von Menschen. Also jedes Segment erhält eine Liste von digitalen Identifikationscodes, denen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Das sind zum Beispiel demografische Merkmale, Interessen, Konsumverhalten oder Charaktereigenschaften. Aber auch Informationen dafür, welche Apps und Websites wir nutzen, welche Orte wir besuchen, woran wir glauben, welche Krankheiten wir haben und so weiter. Diese Segmente, also nicht Daten, weil wenn ich als Datenhändler meine Daten verkaufen würde, dann hätte ich ja keine mehr, sondern diese Segmente werden gehandelt wie ganz normale Waren oder Zugang zu diesen Segmenten. Wie genau und was für Segmente es eigentlich gibt und wie diese gehandelt werden, ist extrem schwierig nachzuvollziehen von außen. Denn es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob es hier um Segmente geht wie interessiert sich für die Automarke Ford oder Alkoholkonsum zu Hause und Depressionen. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. 2023, also letztes Jahr, berichtete das US-Medium The Markup zusammen mit dem deutschen netzpolitischen Blog netzpolitik.org in Deutschland eine Entdeckung. Und zwar hat der zu Microsoft gehörende Datenmarktplatz Sander aus Versehen die Liste aller Segmente im Internet öffentlich liegen lassen. Und Wolfie Christie, den ich jetzt eben schon genannt hatte, hat diese Daten öffentlich zugänglich im Internet entdeckt. In diesen Dokumenten fanden sich 650.000 Zielgruppensegmente, darunter auch hunderte Segmente zu hochsensiblen Themen, wie zum Beispiel Gesundheit, sexuelle Orientierung, Politik, Religion, Ethnizität und offenbar auch zu Kindern. Netzpolitik hat sich die Daten genauer angeschaut, weil natürlich einige von denen nur in den USA eingesetzt werden und nicht alle in der EU. Und sie haben zum Beispiel in der Kategorie Gesundheit 54 Segmente gefunden, die sie problematisch finden. Darunter gehört auch hoher Alkoholkonsum und der Wunsch abzunehmen. Jetzt wissen wir, woher die Diätwerbung kommt. Zum Thema Finanzen gab es auch viele Segmente. Wie gesagt, das bezieht sich auf die EU. Da gibt es so Kategorien wie Problemzonen, Sozialwohnungen und gewöhnliche Mehrfamilienhäuser, Geringverdiener ohne Orientierung. Und auch für reiche Menschen gab es Segmente wie Haushaltseinkommen, Elite oder Interesse Luxusauto. Aber es gab auch Kategorien wie Unsicherheit und unnötige Ausgaben, oft durch Werbung beeinflusst, unerfahrene Kreditkartenkundinnen, aber auch politische Werte wie konservative Werte, ländliche traditionelle, liberales, intellektuelles Milieu, umweltbewusst und so weiter. Also um es einmal ganz klar zu erklären, all diese Segmente werden genutzt, um personalisierte Werbung auszustrahlen. Oder man könnte auch ganz gezielt eine Briefkampagne machen oder man könnte diese Segmente auch benutzen, um eine Werbekampagne, eine politische Werbekampagne zu gestalten. Also es ist quasi anhand dieser wirklich real existierenden Segmente, wäre es also theoretisch möglich, eine ganz spezielle Gruppe anzusprechen, und zwar eine Gruppe, die hohen Alkoholkonsum hat, Geringverdiener ohne Orientierung und unerfahrene Kreditkartennutzerinnen. Das kann natürlich missbraucht werden und fühlt sich so nicht gut an. Hier ist noch ein weiteres Beispiel. BNR, ein Radiosender aus den Niederlanden, bekam auch Zugang zu 80 GB Daten. Hier geht es um eine Firma, die Standortdaten von Menschen sammelt. Und diese Daten wurden von einem Berliner Datenhändler angeboten. Was BNR herausfand, ist, dass unter diesen Daten war es relativ einfach, Menschen aus sicherheitsrelevanten Gruppen, also Polizei, Militär etc. zu identifizieren. Die genaue Herkunft der Daten konnten sie nicht herausfinden. Der Datenhändler sagte, dass die Daten aus Apps stammen, in denen Nutzerinnen angeblich eine Erlaubnis zur Verwendung der Standortdaten erteilt hätten. Also Fitness-Apps, Navigations-Apps. Genau, und meine Frage an Sie, wenn Sie eine Fitness-App benutzen und natürlich zustimmen, dass Ihre Bewegungsdaten aufgenommen werden, ist Ihnen immer bewusst, was damit passiert? Und meine Antwort darauf ist immer, niemand hat Zeit, 1000 Seiten Privacy Policies zu lesen. Also die Antwort ist in der Regel darauf nein. Also ich weiß nicht, ob ich das quasi wirklich Erlaubnis oder Einwilligung nennen würde. In den USA ermittelt gerade die Federal Trade Commission, die FTC, gegen eine andere Firma, die Bewegungsdaten verkauft, Kochava. Das ist eine Firma, genau, die handelt mit Bewegungsdaten, angeblich auch mit Daten, die Aufschlüsse darüber geben, wer sich in Abtreibungskliniken aufhält. Auch hier von dieser Firma werden hochsensible Segmente verkauft. Neben Geschlecht und Ethnie auch Eigenschaften wie, und ich lese mal ein paar vor, Reproduktionsgesundheit, Krebs, Scheidung, Trauer, Pflege von Älteren, Kinder mit körperlicher oder geistiger Behinderung, Sexualkrankheiten, Schwangerschaft, Judentum und Islam. Die Firma verkauft ebenfalls Daten über Menschen, die LGBTQ-Dating-Apps benutzen, Apps für unterschiedliche Religionen und Gesundheit, darunter auch sexuell übertragbare Krankheiten und Krebs. Und wenn diese Daten über die App-Nutzung zum Verkauf angeboten werden, dann werden diese Daten verkauft. Und das alles, was ich Ihnen vorlese, das ist eine Recherche der Federal Trade Commission in den USA, dann wird nicht nur verkauft, welche Apps bestimmte Segmente benutzen, sondern auch der Name der Apps, Datum und Uhrzeit der Nutzung und auch Aktivitäten innerhalb der Apps. Und das hier, ich konnte das leider nicht datieren, aber das hier ist eine Übersicht einiger Apps, die quasi die Tracker von dieser Datenfirma Kochava in ihre Apps eingebaut haben. Was genau ist das Problem? Warum ist es problematisch, dass so viele Daten über uns gesammelt werden? Ich finde, wir müssen uns nochmal bewusst machen, dass Werbung, das hört sich erstmal ziemlich uninteressant an. Wie Sie wahrscheinlich auch, bekomme ich nicht nur Werbung für Diäten, sondern auch für alle möglichen interessanten Dinge. Inneneinrichtungen, spannende Weiterbildung, interessante Produkte, die ich kaufen möchte. Es ist natürlich auch so, wer heute eine Idee hat, wer was verändern möchte, auch viele NGOs oder politische Akteure, ist auf Werbung angewiesen. Denn leider ist es nur so möglich, in der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir nun mal leben, gehört zu werden. Und ich glaube, dazu kommt noch eine ganz grundsätzlichere Frage. Wie funktioniert denn eigentlich Online-Werbung? Oder haben Sie irgendwann mal was gekauft oder Ihre Meinung geändert, weil Sie Werbung im Internet gesehen haben? Ich habe letztens zum ersten Mal was gekauft, aber ja, nicht oft. Ich glaube, das erste Problem, und hier nochmal zurück zur Folie, die ich schon mal gezeigt habe, das erste Problem ist einfach die Komplexität und Undurchsichtigkeit der Industrie. Es ist für Individuen, aber auch für Aufsichtsbehörden unglaublich schwer nachzuvollziehen, von wem welche Daten wie geteilt oder verarbeitet werden und ob das Vorgehen überhaupt legal ist. Das ist eine Aussage der ehemaligen Leiterin der britischen Datenschutzaufsichtsbehörde, die im Kontext eines Skandals um den Missbrauch von Daten im Wahlkampf sich diese Firmen genauer angeschaut hat. Und sie hat, und deswegen komme ich immer wieder darauf zurück, diesen Satz gesagt, dass das Vertrauen in die Integrität der demokratischen Prozesse untergraben werden kann, wenn Wähler überhaupt nicht mehr verstehen, was überhaupt mit ihren Daten passiert. Wer wie Werbung schaltet und warum. Ich glaube, das zweite Problem ist ein ganz grundsätzliches. Dass so viele Daten über uns in so vielen Händen verteilt sind, macht uns natürlich alle potenziell ziemlich gläsern. Und es ist einfach grundsätzlich ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Dazu kommt natürlich auch, dass die Daten nicht immer sicher gespeichert werden, selbst von Datenhändlern. Im September 2017 musste Equifax, die größte Wirtschaftsauskunftsteil der USA, zugeben, dass 140 Millionen US-Amerikaner, dass Daten über 140 Millionen US-Amerikaner abgegriffen wurden. Man weiß bis heute nicht so richtig, wer dahinter steckt und was mit den Daten passiert ist. Es gibt Spekulationen, dass eventuell Geheimagenten im Auftrag eines anderen Staates hinter dem Angriff hätte stecken können. Man weiß es nicht. Also wo immer viele Daten gespeichert werden, können diese auch gehackt werden, geleakt werden. Wenn Ihnen mal langweilig ist, diese Anhörung ist wirklich ganz unterhaltsam. Was Firmen natürlich immer wieder einwenden, ist, dass die allermeisten Daten, die sie sammeln, natürlich anonymisiert sind oder pseudonymisiert sind. Doch was heißt das eigentlich? Wenn wir über unsere Daten sprechen, die sich uns eindeutig zuordnen lassen, dann denken wir vielleicht an Fotos, an Daten mit unserem Namen oder Geburtsdatum, vielleicht Adresse. Aber es gibt ganz unterschiedliche Methoden, mit denen wir eindeutig identifiziert werden können. Ein Beispiel ist natürlich unsere Sozialversicherungsnummer oder die Steuernummer. Die ist zwar nicht jedem bekannt, die ermöglicht es aber trotzdem, dass Informationen uns sehr genau zugeordnet werden können. Dazu kommen aber noch andere Identifikatoren, sowas wie Telefonnummer, Geräte-IDs, Cookie-ID. Und all diese Nummern ermöglicht es, dass wir eindeutig identifiziert werden können. Und ich glaube, es ist uns gar nicht oft bewusst, wie sehr wir diese unterschiedlichen Identifikatoren mischen. Also ich logge mich in meinem privaten Konto ein, ich melde mich wo an, da wird meine IP-Adresse, meine E-Mail-Adresse geteilt, dann logge ich mich auf dem Arbeitslaptop ein. Also es ist relativ trivial, technisch Daten aus unterschiedlichen Geräten zusammenzuknüpfen. Und dazu kommt auch noch, also in der Informatikforschung, es ist wirklich trivial, aus, wenn man so einen riesen Datensatz, wie zum Beispiel dieser niederländische Radiosender hat, es ist wirklich einfach, dadurch auch eindeutige Individuen zu identifizieren. Wir nehmen jetzt mal mich. Ich bin die einzige Person auf der Welt mit meinem Namen. Man muss eigentlich nur Friederike Berlin suchen und da findet man mich schon. Also im Sinne von, viele von uns, man braucht nur so ein paar Eckpunkte und schon sind wir sehr eindeutig in einer Gruppe identifizierbar. 2016 hat das mal die Journalistin Svea Ecker gemacht, eine ganz tolle Recherche. Und zwar hat sie pseudonymisierte Daten gekauft von einem Datenhändler auf dem freien Markt. Und sie war in der Lage, die ganzen Aktivitäten, Browsing-Aktivitäten von Politikern, Richtern und Polizisten zu identifizieren. Das bringt uns auf die nächste Gefahr, nämlich die der Sicherheit. Erst kürzlich veröffentlichten Forscher in den USA eine Studie, die darauf aufmerksam gemacht hat, wie einfach US-Datenhändler Informationen über Soldaten verkaufen können. Quasi ganz einfach gesagt, ich könnte Ihnen jetzt noch tausende Beispiele geben. Solange dieser Handel nicht richtig reguliert ist, kann sich theoretisch jeder mit genügend Geld Zugang zu den Daten beschaffen. Inländische und ausländische Regierungen, die Mafia, also jeder, der genug Geld hat. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich, dass auch Regierungen selber oft kommerzielle Daten nutzen. Also es gibt immer wieder Berichte aus den USA, dass sowohl die Polizei als auch Behörden wie ICE, das ist die amerikanische Immigration and Customs Enforcement Behörde, mit kommerziellen Datenhändlern zusammenarbeiten, um zum Beispiel rauszufinden, wo sind denn die undokumentierten Ausländer, die wir gerne festnehmen möchten. Sie erinnern sich auch an die Investigation des niederländischen Radiosenders. Auch hier hat ein Sicherheitsexperte gesagt, dass diese Daten durchaus auch von niederländischen Geheimdiensten genutzt werden können. Hier ist noch ein weiterer Fall, der zeigt, wie tief diese Daten in die Privatsphäre eingreifen können. Im vergangenen Jahr musste ein hochrangiges Mitglied der amerikanischen Bischofskonferenz zurücktreten, nachdem eine katholische Nachrichtenseite ihn geoutet hat. Und zwar, weil über einen Datenhändler bekannt wurde, dass er eine schwule Dating-App-Seite benutzt. Und wir haben es auch schon angesprochen, seit Jahren gibt es Berichte, wie auch in den USA Abtreibungsgegner gezielt Frauen mit Werbung bombardieren, während sie sich in Abtreibungskliniken befinden. Das lässt sich einfach machen, indem man bestimmte Segmente kombiniert, also Geodaten einer Abtreibungsklinik. Die Werbung wird also nur an Menschen ausgestrahlt, die sich in diesem oder zum Beispiel in diesem Gebäude befinden. Frauen und Frauen, die gerade schwanger sind. Werbung kann nicht nur bestimmte Menschen belästigen, sie kann auch diskriminierend sein. Das US-Medium The Mark hat berichtet seit Jahren, da kommen immer wieder neue Informationen, wie Werbung auf Facebook diskriminierend sein kann. Also wenn man weiß, zum Beispiel, was die Ethnie von Menschen ist oder auch einfach nur die Postleitzahl, kann man absichtlich oder auch unabsichtlich bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließen und die sehen dann bestimmte Informationen einfach nicht. Zuletzt, und das ist mir ganz wichtig, das scheint ein Widerspruch zu allem, was ich bis jetzt gesagt habe, diese Daten sind auch oft vollkommen falsch. Also ne, die Segmente, sind die jetzt korrekt oder nicht, das lässt sich schwer sagen. Ich sage immer auf Deutsch, es ist Orwell, wenn es richtig ist und Kafka, wenn es das nicht ist. Also besonders, wenn diese Daten auch für polizeiliche Ermittlungen genutzt werden, da hängt einem automatisch unter Umständen etwas an, was überhaupt gar nicht stimmt und man muss sich rechtfertigen. Ist das denn eigentlich alles erlaubt? Das fragt man sich, wenn man das hört. Ich weiß nicht genau, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland wird oft suggeriert, dass wir es mit dem Datenschutz etwas zu ernst nehmen. In der Tat ist es aber so, dass sehr viele Länder auf der Welt die Nutzung von Daten oder den Schutz der Privatsphäre regulieren. Das ist jetzt ein Bild aus dem Jahre 2021. Und seitdem hat sich auch noch mal sehr viel getan in vielen Ländern. Man fragt sich also, wie können Datenhändler denn eigentlich operieren, wenn all diese Länder Gesetze haben zur Daten- und Privatsphäre? Schauen wir uns mal die USA und die EU an, um zu erklären, was so die Schlupflöcher sind und woran es liegt. Zunächst mal muss man sagen, dass die Privatsphäre oder das Recht auf Privatsphäre sowohl kulturell als auch rechtlich geschützt ist in den USA. Trotzdem gibt es kein Bundesgesetz, das Daten schützt. Stattdessen gibt es in den USA Gesetze für spezifische Bereiche. Also es gibt HIPAA, das ist ein Gesetz für die Nutzung von Daten im Gesundheitsbereich. COPPA ist ein Gesetz für die Nutzung von Daten von Kindern etc. Die USA hat quasi eine sektorale Regulierung von Daten. Und da finden wir schon das erste Schlupfloch. Denn wenn man nur Sektoren reguliert, dann definiert man Gesundheitsdaten als Daten, die im Gesundheitssektor benutzt werden. Und so Dinge wie, ich habe eine Gesundheits-App oder ich informiere mich online über Depressionen, zählen dann nicht als Gesundheitsdaten. Also das ist das erste Schlupfloch. Das zweite Schlupfloch ist die Definition von Daten. In den USA sind Daten nur personenbezogen, wenn man direkt sofort identifiziert werden kann. Das heißt, diese ganze indirekte Identifikation, über die wir gesprochen haben, fällt da quasi auch durch die Löcher. Um es quasi kurz zu fassen, die USA hat eine komplizierte Kombination aus sektoralen Regeln und Bundesstaatenregeln und föderalen Regeln, die dazu führt, dass Daten einfach nicht gut genug reguliert werden. Das ändert sich gerade in den Bundesstaaten, da tut sich viel Und dazu kommt natürlich, dass nicht nur Datenschutz hier relevant ist. Die Federal Trade Commission zum Beispiel reguliert, oder deren Verantwortung ist der Schutz von Verbrauchern, die Förderung des Wettbewerbs. Die gehen in letzter Zeit sehr aggressiv gegen Datenhändler vor und haben auch schon in der Vergangenheit gegen diskriminierende Werbung auf Facebook geklagt. Und trotzdem muss man sagen, in den USA ist die rechtliche Lage einfach unzureichend. Genau, kommen wir zur EU. Und weil das Thema Datenschutz so langweilig ist, ein kleiner Witz, dass es von der Meditations-App kam. Hier kann man sich die ganze Datenschutzgrundverordnung zum Einschlafen anhören. Mit der DSGVO hat die EU 2018 ein umfassendes Gesetz zum Schutz von Daten beschlossen. Ohne in die Details zu gehen, gibt es hier ein paar entscheidende Unterschiede zum US-Ansatz. Es ist sektorübergreifend, die Definition von personenbezogenen Daten ist weiter. Es gibt besonders schützenswerte Daten, wie zum Beispiel zum Thema Gesundheit oder Religion. Und, das ist natürlich auch sehr wichtig, es gibt Datenrechte. Also man hat auch Rechte, die man einfordern kann. Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es oft anders aus. Da gibt es nämlich in der Regel zwei Argumente, die wir heute auch schon einmal benannt haben. Datenhändler sagen, das ist gar nicht unser Job. Wir haben die Daten eingekauft und die Leute haben sich eine Einwilligung geholt. Das ist so ein Trick. Und der zweite Trick ist, dass man sagt, naja, wir haben ja gar keine Gesundheitsdaten, sondern wir haben nur Daten über Menschen, die sich für Depressionen interessieren oder die sich für schwule Dating-Apps interessieren. Das heißt ja nicht, dass sie homosexuell sind. So. Genau, also ich glaube, um das zusammenzufassen, in der EU gibt es eine riesen Diskrepanz zwischen den Gesetzen, die es eigentlich gibt und wie sie durchgesetzt werden. Was kann man also tun? Und ich mag diese Frage nicht. Denn wenn man sich fragt, was können wir alle tun, wirft das die Verantwortung auf diejenigen, die überhaupt gar keine Zeit haben oder auch vielleicht Expertise oder Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt wesentlich wichtigere, interessantere Themen, als was mit meinen Daten passiert. Und den Vergleich, den ich immer gerne bringe, ist sowas wie Lebensmittelgesundheit. Wenn ich in ein Restaurant gehe oder im Supermarkt, vertraue ich darauf, dass die Lebensmittel sicher sind. Ich gehe da nicht rein und teste erstmal, ob alles sicher ist. Das wäre ja absurd. Und ich glaube, da müssen wir auch grundsätzlich im Thema Digitalisierung hinkommen, dass wir uns einfach darauf verlassen können, dass es sowohl dass das Recht durchgesetzt wird, dass das Recht gut genug ist, dass es Verschlüsselungstechnologien etc. gibt, sodass ich mich einfach darauf verlassen kann, dass wenn ich eine Gesundheits-App benutze oder eine Fitness-App, dass die Daten nicht irgendwo landen, wo sie nicht hingehören. Was ich auch noch ganz wichtig finde, und deswegen spreche ich gar nicht mehr so gerne zum Thema Daten, weil man denkt, wenn man über Daten redet, geht es nur um den Schutz von Daten und es geht um Privatsphäre. Dabei geht es hier eigentlich um viel mehr. Wenn wir Daten regulieren, dann geht es um die Spielregeln der Digitalisierung. Das ist das Geschäftsmodell des Internets und, das wird oft ein bisschen verschwiegen, dieselben Firmen, die das Internet dominieren, sind jetzt auch die großen Firmen, die den KI-Markt dominieren. Also diese Spielregeln sind extrem wichtig, wenn es darum geht, die Zukunft der Digitalisierung aktiv zu gestalten. Und es geht natürlich auch um viel mehr als den Schutz der Privatsphäre. Es geht um Diskriminierung, es geht um Verbraucherschutz etc. Es ist auch schon viel passiert in den letzten Jahren. Die Tech-Konzerne haben natürlich auch zugehört. Apple hat einige Verbesserungen gemacht. Es ist schwieriger geworden, auf Apps zum Beispiel Werbetracker einzubauen. Google hat auch sehr viel gemacht. Wo man immer darauf achten muss, ist, das sind Interventionen, die gut für den Schutz der Privatsphäre sind. Sie können aber auch gleichzeitig die Marktmacht der großen Konzerne verstärken. Da muss man manchmal ein bisschen abwägen. Es gibt auch Klagen aus der Zivilgesellschaft. Das ist eine österreichische NGO, die heißt NOIP, None of Your Business. Die klagen zum Thema Datenhändler, die kann man natürlich unterstützen. Privacy International arbeitet auch seit Jahren zu dem Thema und klagt. Also wenn es gerade in der EU gibt es ja eine Diskrepanz zwischen dem Recht und wie es durchgesetzt wird. Und da ist es dann ganz wichtig zu klagen. Trotzdem nochmal auf den Punkt, warum ist dieses Thema überhaupt wichtig? Wir haben so viele Krisen momentan in der Welt. Warum müssen wir uns damit beschäftigen? Meine Meinung dazu ist, oder der Grund, warum ich diese Arbeit mache und sie auch sehr gerne mache, ist, ich halte es für eine der wichtigsten Aufgaben unserer Generation oder unserer Zeit, die Digitalisierung aktiv zu gestalten, unsere digitale Zukunft so zu gestalten, dass auch in Zukunft Menschenrechte geschützt werden, dass quasi die Infrastruktur, von der wir alle abhängig sind, fair, transparent und gerecht ist. Weil wenn es um all die anderen Themen geht, Klimawandel, Radikalisierung, Polarisierung, all diese Dinge passieren auf dieser Infrastruktur, über die wir heute gesprochen haben. Das wird natürlich besonders wichtig in Zukunft, also mit Blick auf zum Beispiel KI, mit dem Blick darauf, dass noch viel mehr Gegenstände in unserer Umgebung mit dem Internet verbunden werden und Daten sammeln. Das Thema wird eigentlich noch viel wichtiger in Zukunft. Und dann möchte ich quasi noch abschließend sagen, der andere Grund, warum das Thema so wichtig ist, ist, dass Missbräuche immer diejenigen treffen, besonders hart treffen, die sowieso schon benachteiligt sind, gesellschaftlich. Das heißt, die allermeisten von uns werden wahrscheinlich nie in unserem Leben irgendwelche Nachteile haben wegen Datenhändlern. Wenn man allerdings illegaler Einwanderer in den USA ist, sieht das schon ganz anders aus. Genau. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen bedanken.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.